Reell Moving Voices Nummer 5. Es hat ein bisschen gedauert, seit dem letzten Podcast. Das liegt auch daran, dass wir sehr beschäftigt waren, was aber auch toll ist im beschäftigten Bereich. Cradle to Cradle tatsächlich drehen wir gerade einen Film für einen Baustoffhersteller, der seine Produktlinie komplett umgestellt hat. Das freut uns sehr. Es geht los. Produkte, die wirklich hundertprozentig recycelbar sind oder biologisch abbaubar. Immer mehr Unternehmen machen sich da Gedanken, in dieser Richtung wirklich sinnvolle Schritte zu gehen. Nicht nur ein bisschen zu reden, sondern auch zu tun. Das finden wir toll. Wir waren beschäftigt, jetzt sind wir aber auch wieder da. Der Podcast ist uns wichtig. Wir haben dieses Mal gesprochen mit Barış Tursun. Barış ist promovierter Molekularbiologe. Promoviert hat er an der Columbia University in New York. Inzwischen ist er Forschungsgruppenleiter am Max-Delbrück-Zentrum in Berlin. Ein kluger Kopf, ein Freund. Ich freue mich immer wieder, mit ihm über die Themen des Lebens zu sprechen. Und als Biologe kam er mir jetzt einfach in den Sinn, weil das Thema mit dem Coronavirus gerade so präsent wird. Und ich dachte, Mensch, irgendwie, der weiß da bestimmt was so zu sagen. Sind eigentlich gar nicht lange drauf eingegangen, geht auch ganz schnell, aber die anderen Themen beschäftigen uns auch und sind auch toll. Insofern, ohne weitere Vorworte, jetzt kommt Barış Tursun.
Ich steig mal gleich ein. Wir sitzen hier mit dem Whisky und das ist vielleicht ganz gut, weil der vielleicht desinfizierend wirkt. Jetzt vor meinem Kumpel Barış, der Biologe ist. Und die erste Frage, die mir auf dem Herzen liegt, ist einfach die aktuelle Frage gerade. Jetzt haben wir eben gelacht über den Coronavirus, der überall ist. Aber es interessiert mich wirklich und ich glaube, dass da tatsächlich eine Menge Infos auch für viele so ein bisschen fehlen. Aber erstmal ganz banal, glaubst du daran, dass das eine Epidemie wird oder ist?
Ich persönlich glaube schon daran, ja. Also damit habe ich ziemlich schon gerechnet, als das aufkam. Aber letztendlich nicht viel mehr als wie mit dem normalen Grippevirus. Es ist ein Virus, der ähnlich ansteckend ist und auch der lässt sich ja nicht aufhalten. Und genau mit der ähnlichen Wahrscheinlichkeit bin ich an die Sache rangegangen und habe eigentlich immer erwartet, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Das ist auch jetzt hier bei uns geografisch ankommt, wie es ja jetzt auch passiert ist.
Erklär doch mal genau, was ein Virus genau ist.
Na, Virus ist ja immer die Frage, Lebewesen oder nicht. Biologisch gesehen ist kein Lebewesen, aber es hat halt die Fähigkeit, sich zu vervielfältigen mit Hilfe von anderen Organismen. Braucht unsere Zellen, um sich da einzuschleusen und dort halt das Programm, die Maschinerie sozusagen, die Elemente unserer Körperzellen zu benutzen, um sich zu vervielfältigen. Also sehr eigennützig. Und das ist im Grunde genommen eigentlich das Hauptmachwerk eines Viruses. Und der, den wir jetzt vor uns haben, ist nicht viel anders als ein Influenza-Virus, wie wir den auch von der Grippeerkrankung kennen.
Woher kommt dann die Panik jetzt? Warum bei dem?
Naja, der Name ist schon einschüchternd. Wir hatten ja vor einigen Jahren den SARS, und das klingt noch immer im Ohr als der eine Virus, der mal so schlimm war, ähnlich auch wie mit Ebola. Und auch dieser Virus ist ja ein SARS, und SARS, muss man bedenken, steht für das Symptom und nicht für die Art des Viruses. SARS steht ja für Severe Acute Respiratory Syndrome, auf Deutsch einfach eine sehr schwere akute Atemwegserkrankung. Und das ist halt hier der Fall, dass er sich halt einfach nur viel schneller ausprägt, wenn man infiziert ist, wenn man zu dem Teil der Patienten gehört, bei denen sich das überhaupt ausprägt. Das ist ja noch das Interessante an der ganzen Sache. Viele, die positiv getestet wurden, sind ja größtenteils symptomfrei oder haben allenfalls Erkältungserscheinungen, wie wir sie wahrscheinlich auch vor einem halben Jahr hatten und dachten, boah, ich habe irgendwie so ein Virus, bin erkältet, geh mal zum Arzt, wenn überhaupt.
Und warum ist da jetzt diese Panik um dieses Ding?
Naja, ich denke, das hat was damit zu tun, weil wir die Zahlen noch nicht genau haben und es sieht so aus, wie wenn diese Tödlichkeitsrate höher ist als beim normalen Influenza-Virus. Also wenn ich nicht ganz daneben liege, im Schnitt in Deutschland sterben pro Jahr, pro Grippewelle 20.000 Menschen ungefähr. Aber im Gegenzug heißt es auch, sind es auch immer ungefähr 3,5 Millionen Erkrankte. Ne? Und das ist dann so, ja, sind ja dann doch nicht so viele. Und wir wissen gar nicht gerade eigentlich, wie viele wirklich da erkrankt sind mit dem Coronavirus. Und derzeit geht man so von 2% Todesrate aus. Das ist etwas höher, also schon deutlich höher als der Influenza-Virus. Nur aufgrund der Zahlen, die man hat. Deswegen ist es, wirkt es so erschreckend halt. Ja, und natürlich auch die ganzen Bilder aus China und die ganzen Maßnahmen, das hat jetzt nicht dazu geführt, dass man hier das etwas entspannter sieht sozusagen.
Nee, ich finde es ja auch eine schwierige Frage, inwieweit man da jetzt überhaupt das Thema Panik mache, ob das da überhaupt der richtige Begriff ist, weil die Frage ist ja auch ein bisschen im Allgemeinen, selbst wenn das hier weniger ein dramatischer Virus ist, als wir sonst als es sein könnte auch, noch stellt sich das ja noch gar nicht so genau raus, ist es ja trotzdem auch immer die Frage, was passiert denn, wenn ein wirklich dramatischer kommt? Also so irgendwo ist es ja dann doch auch ein Abgleich von den Maßnahmen, die wir dann ergreifen müssten, theoretisch. Kennst du was über die Abläufe eigentlich? Ich meine, das hast du jetzt bestimmt
noch. Also das Robert-Koch-Institut und so, die haben ja so ihre Verfahren. Das haben sie, glaube ich, auch verbessert in den letzten Jahren, so mit Taskforces etc., die dann sofort ja auch in solche Gegenden hinfährt und schaut, mit wie vielen Personen man Kontakt hatte etc. Und die versucht auch ausfindig zu machen. Da gab es, glaube ich, in der Vergangenheit war das nicht so gut. Die Amerikaner machen das schon sehr viel länger. Ne? Die haben das sehr lange schon mit so einer Taskforce, die wirklich in einen Jet, in einen Flieger steigt und sofort hindüst und dann vor Ort Befragungen stellt. In Deutschland hatten wir vor einigen Jahren, als wir mal so einen Fall hatten, da werden Fragebögen hingeschickt. Das ist kein Scherz. Aber auch da hat man dazugelernt.
Ja.
Und ich inzwischen, soweit ich das aus den Medien mitgekriegt habe, sind es wirklich auch Taskforces, die dann da aktiv werden vor Ort, gerade bei so etwas, was wie, so wie jetzt wieder Coronavirus alarmierend wirkt. Insofern finde ich, das hat man schon was dazugelernt. Und jetzt halt auch die Maßnahmen, wenn eine ganze Schule geschlossen wird, etc., sind, denke ich mal, tatsächlich doch am Ende die richtigen Maßnahmen, weil es geht darum, die Verbreitung zu stoppen und daher muss man halt ein bisschen gucken, dass man das eindämmt, dass die Menschen etwas weniger frequent Kontakt miteinander haben.
Du hast also vorhin gesagt, dass du schon damit rechnest, dass das jetzt, nee, jetzt hat ja auch gerade Jens Spahn, Gesundheitsminister, hat gerade gesagt, irgendwie der Beginn einer Epidemie, irgendwie. Du meintest auch so, du rechnest schon damit, dass das Ding sich weiter verbreitet.
Ja, eben gerade, das ist ja heute der 27.02.2020, wollen wir festhalten, und heute, eben gerade vor 5 Minuten, habe ich jetzt auch auf der Süddeutschen Online-Seite gelesen, spricht er halt, das ist der Beginn der Epidemie. Und ich denke, es tritt halt das ein, was, glaube ich, auch viele sich da schon auch gedacht haben, dass es unaufhaltsam ist. Wir leben in dieser globalisierten Zeit, alle sind halt am Reisen. Und was auch schon ganz klar ist, du erkennst halt nicht, wer Träger ist, wer infiziert ist. Ne? Du kannst immer noch Überträger sein mit einfach wahrscheinlich nicht ganz so starken Symptomen, mit einfach normalen Erkältungserscheinungen, weswegen nicht jeder heutzutage zum Krankenhaus, wollte ich sagen, aber zum normalen Arzt überhaupt geht. Ne? Dann heißt es, bleibst du 2-3 Tage zu Hause. Übrigens heißt es ja auch da, ne? Schön immer zu Hause bleiben. Schön bei einer normalen Erkältung.
Ja. Ich finde es spannend. Ich habe jetzt irgendwie mit diesem Thema einfach mal so angefangen. Generell unterhalten wir uns ja auch über den breit angesetzt, die Themen, was in unserer Gesellschaft so los ist. Und irgendwie, das ist jetzt halt gerade los. Vielleicht wird es unser Leben maßgeblich beeinflussen, vielleicht auch nicht. Das ist jetzt alles natürlich auch Spekulation. Aber was du machst irgendwie ist, du bist Molekularbiologe. Und Molekularbiologe finde ich immer so wahnsinnig spannend. Witzigerweise, wenn wir unsere Gespräche führen, ist deine Welt irgendwo manchmal sehr ähnlich wie meine oder anders. Irgendwie, wir finden so oft so Vergleiche. Das ist ganz lustig, weil wir sind in einer Welt, wo wir mit im Marketing oder im Film mit kreativen Ideen umgehen müssen. Und diese Ideen müssen wir vermarkten und irgendwie die Resonanz auf unsere Ideen spiegelt wieder, wie wir weiter, ob wir den nächsten Job bekommen, wie es für uns weitergeht, in welche Dimension wir vorstoßen können. Und so ein bisschen erlebst du das irgendwie auch immer. Und ich finde es immer spannend, wenn wir uns darüber austauschen, dass du irgendwie im Forschungsbereich eigentlich ähnlich arbeiten musst. So, dass du Forschungen betreibst, damit kreativen Ansätzen arbeiten musst und dass die Umsetzung der Ideen dann letzten Endes dich da entweder weiterbringt oder nicht. Veröffentlichungen sind wie bei uns Filme, wenn man so will. Erzähl einmal ganz kurz so ein bisschen, in welchem Bereich der Molekularbiologie du arbeitest, was du da machst.
Ja, bevor ich das tue, aber will ich trotzdem nochmal drauf eingehen, weil das stimmt. Und es ist einfach so in der Wissenschaft, dass wenn du irgendetwas herausgefunden hast, sollst du es halt auch publizieren. Und das soll ja möglichst etwas Neues sein. Ja, und damit kriegst du dann nicht nur Anerkennung, sondern auch Forschungsgelder. Und wenn du noch keine Lebenszeitposition hast, wie man das so schön nennt, eine Professur oder eine permanente Wissenschaftlereinstellung. Mit solchen Publikationen oder Veröffentlichungen aufgrund deiner Erkenntnisse erlangst du dir, sodass manchmal sich dann halt auch das Gewicht oder die Motivation verschiebt. Warum betreibe ich diese Forschung? Nicht um wirklich die neue Erkenntnis zu gewinnen, sondern vielleicht dann doch eher für die Publikation, um irgendwie für sich selber oder auch für seine Forschungsgruppe, weil man braucht immer mal wieder Forschungsgelder, voranzukommen. Also das ist auch so eine Sache, da sehen wir uns ja auch immer mal wieder, auch als Künstler, kannst du dich nur allein auf die Kunst fokussieren oder musst du auch halt immer auf das Wirtschaftliche mitgucken, was ja auch so ein bisschen vielleicht Kreativität raubt. Aber ganz, um auf die Frage zurückzukommen, Molekularbiologie, ich arbeite ja, haben wir schon häufiger auch besprochen, so in der Richtung in der Stammzellforschung. Wir versuchen gerade eher nicht Stammzellen zu verwenden, sondern was der Begriff auch mit beinhaltet, ist das sogenannte Umprogrammieren von Zelltypen. Zum Beispiel, wenn ich aus deiner Hautzelle andere Zelltypen machen möchte, die ich brauchen könnte, zum Beispiel in Zukunft, wenn ich einen Alzheimer-Patienten heilen möchte, also sprich dich selbst oder du dir nach einem Herzinfarkt Herzmuskelzellen fehlen und ich dann sozusagen Zellen, von denen du genug hast an deinem Körper oder die sich auch wieder neu vervielfältigen können. Du kennst es ja, wenn du dich an deiner Haut verletzt, heilt dir schön. Ne? Das heißt, wir haben da schon Mechanismen, die ja wieder für Nachschub sorgen. Das haben wir nicht für alle Gewebe, also für Nervenzellen, für unsere Gehirnzellen zum Beispiel. Bei Demenzkranken kennt man das ja, Alzheimer etc. auch. Und da ist halt ein Forschungsschwerpunkt in der Richtung, wie kann ich durch das Umprogrammieren von bestehenden Zellen diese Art von Geweben und Zellen herstellen, die ich vielleicht brauche, um eine Krankheit zu heilen. Und da setzt meine Forschung an auf der ganz, ganz unteren Ebene, was wir als Grundlagenforschung nennen, weil wir müssen ja erstmal verstehen, welche Gene wir einschalten sollen bzw. ausschalten sollen, damit ich aus einer Hautzelle eine Nervenzelle machen kann. Weil da sind unterschiedliche Gene aktiv. Eine Hautzelle, wir sprechen davon Expression des Gens, einfacher Begriff ist Genaktivität, soll möglichst bitte seine Hautgene aktiv haben, aber in dem Normalzustand keine Nervengene, ne, Nervenzellen. Aber das wollen wir ändern. Wir wollen ja aus einer Hautzelle die Nervenzelle machen, also müssen wir einige Gene ausschalten und andere wieder einschalten. Und das ist Grundlagenforschung. Wie mache ich das überhaupt? A, welche Gene soll ich ein- und ausschalten und wie stelle ich das an, dass ich diese Gene ein- und ausschalte? Und wenn ich das dann erreicht habe, wie verhält sich dann in so einem Organismus dann überhaupt dieses Umprogrammieren? Ist es unproblematisch für das Tier oder für den Organismus? Später, wenn wir in den Menschen gehen, sollte man ja bloß darauf achten, dass aus dieser Zelle nichts Ungewolltes auch entsteht, also die man umprogrammiert hat. Eine Krankheit, die auch damit spielt eigentlich, mit dem Umprogrammieren von Zellen, ist der sehr gängige Krebs. Da passiert eigentlich nicht viel anderes. Ne? Das ist einfach nur eine unkontrollierte Richtung, wo sich unsere Zellen dann hinbewegen und auch immer sich weiter vermehrend. Mhm. Und uns geht es halt beim sogenannten Umprogrammierung darum, das kontrolliert zu handhaben und dann auch zielgerichtet. Mhm. Und da gibt es noch viel Forschung, wie wir das dann halt hinkriegen. Vor allen Dingen später im Patienten, im Menschen. Mhm. Bevor man dahin kommt, heißt es wirklich, die Grundmechanismen des Gen einschalten, ausschalten. Aber auch wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, der Mensch hat ungefähr 20.000 Gene, wissen wir beim Weitem noch nicht, was genau diese einzelnen Gene eigentlich für Aufgaben haben und in welchem Wechselspiel miteinander. Mhm. Und da setzt halt Grundlagenforschung an. Meistens macht man zu viele Schritte vorwärts, denkt, oh, jetzt habe ich so das Zielgen oder mein Zielgewebe generiert. Man hat sozusagen aus einer Hautzelle eine Nervenzelle gemacht, die funktional aussieht. Und letztendlich hat man immer noch ein bisschen Angst, dass man vielleicht noch nicht das in seiner Gesamtheit erfolgreich umprogrammiert hat, weil diese Zelle kann ja sein, dass sie noch ein paar Spuren hat von dem Bewusstsein, dass es eine Hautzelle ist. Und sobald du es in den Patienten zurücksetzt, passiert nämlich was? Es wird zu etwas Ungerichtetem, es wird zu einer Krebszelle. Das ist halt immer das, was gerade noch fehlt. Was wir nennen das auch Safety Issues, also Sicherheitsbedenken, gerade bei solchen Ansätzen. Und das ist da, wo ich eher forsche. Es gibt andere Forscher, die auch schon wirklich mit solchen Zellen in die Patienten gehen und gucken, wie man da was reparieren kann, Gewebe ersetzen kann. Tissue Replacement heißt es so schön auf Deutsch. Im Vergleich dazu arbeite ich viel mehr an der Grundlagenebene. Und bevor die Frage kommt, ich benutze ja auch Würmer für meine Forschung. Ich benutze ja keine Menschen, noch keine Mäuse, sondern Nematoden, Würmer, die sich bei uns hier einfach im Erdboden überall auf der Welt finden lassen, vornehmlich in verrottenden Früchten. Manche mögen das auch gerne als Fruitwurm bezeichnen, also als Pendant zur Fruchtfliege ist der Wurm, mit dem ich arbeite, ein Fruchtwurm. Also
wir trinken mal auf den Fruchtwurm, ich brauche auch noch einen Schluck.
Ich trinke das erstmal aus. Hast du noch was? Vorher war das der japanische, jetzt haben wir den Lafroig.
Okay, sehr gut. Der hat, wenn ich das richtig erinnere, sehr viel Ähnlichkeit mit der menschlichen Zelle. Wie kann das sein?
Das ist natürlich eine gute Frage. Also ich habe letztens von einem anderen Forscher mal eine witzige Wendung erlebt, als er meinte, wir benutzen gerne den Wurm, um gewisse grundlegende Mechanismen, auch bei der Krankheitsentstehung, wie Zelltod etc., wurde ja alles in diesem Wurm, in C. elegans heißt es, Cynorhabditis elegans, kurz C. elegans, entdeckt. Dafür gab es Nobelpreise, weil die 1:1 auch genau im Menschen so stattfinden. Der Begriff hier ist Apoptose, Zelltod, spielt ja auch wieder bei Krebs mitunter eine Rolle. Und das hat was damit zu tun, dass in der Evolution natürlich die Funktionen von Genen nicht mehr wieder neu erfunden wurden. Ne? Darauf basierend, wie die Gene vorhanden waren, sind die Organismen halt komplexer und komplexer geworden, aber die basalen Funktionen sind erhalten geblieben. Wir reden da von evolutionärer Konservierung der Genfunktion, das haben wir. Aber dieser eine Kollege hat das ganz witzig gemacht. Er meinte, ja, man kann den Menschen benutzen, um den Wurm zu studieren. Natürlich verkaufen wir normalerweise unsere Forschung andersrum. Wir sagen immer, der Wurm ist ein gutes Annäherungsmodell, um in einem lebenden Kontext Untersuchungen einzustellen, die eventuell auf den Menschen übertragbar sind, weil wir nun mal von diesen 20.000 Genen, die sowohl im Wurm vorhanden sind als auch im Menschen, ungefähr 60-70% Gene haben, die zueinander, wir nennen es homolog sind, also sich gegenseitig entsprechen in ihrer Funktion und ihrer Beschaffenheit. Und daher kann man halt jetzt mit diesem Modellorganismus sehr viele Mechanismen aufdecken, gerade im Bereich der Grundlagenforschung, die dann auch im Menschen in den Zellen so stattfinden.
Jetzt ist ja Gentechnik ist ja immer ein, ist ja so schnell ein böses Wort irgendwie, besonders im Volksmund behaupte ich mal. Wie ist deine Haltung? Natürlich klar, da bist du ja mittendrin, aber wie sind deine ersten schnellen Argumente, wenn du mit Skeptikern zu tun bekommst? Zur Thematik.
Ja, gibt es ja viele verschiedene Ebenen. Ne? Ob das jetzt gerade natürlich CRISPR-Cas9 mit den Babys in China war die große Diskussion, hin aber auch zur Gen-Food, wie man das so schön gerne sagt. Da muss man vielleicht so ein bisschen differenzieren. Und ich kann die Skeptiker auch verstehen und ich kann auch deren Bedenken nachvollziehen. Vielleicht muss man auch dazu sagen, dass der Wissenschaftler in China, der das mit dem CRISPR-Cas9 gemacht hat, auf jeden Fall einer war, der anfällig dafür ist, der eher publizieren wollte, als dass er die Wissenschaft wirklich voranbringen wollte. Mal auch so ein Beispiel.
War das nicht eine Frau, die das gefunden hat?
Nee, das war ein Mann. Der ist ja jetzt auch sogar, und das ist erstaunlich, für die chinesische Wissenschaftskultur tatsächlich suspendiert worden. Ne? Also wir sind ja selber auch als Wissenschaftler manchmal so, dass wir sagen, okay, wir haben hier noch unsere ethischen Hürden, ach, aber in China machen die das eh. Aber auch da kommt das an seine Grenzen. Und der Eingriff da in die Keimbahn von den Menschen, beziehungsweise ein Designkind herzustellen, in diesem Falle ging es auch darum, dass das Kind oder die Kinder angeblich danach kein HIV-Virus mehr mit sich anstecken können, hat er eigentlich auch einen guten Zweck. Es ging nicht darum, dass das Kind jetzt blaue Augen hat oder sowas. Aber dennoch kann man sich schon überlegen, ob das dann irgendwie nochmal in 20 Jahren, wenn immer mehr Hemmschwellen fallen, plötzlich dann auch Leute anbieten zu sagen, kommen Sie zu uns in unser Institut, wir machen Ihnen Kinder, die mindestens 1,80 groß sind, blaue Augen haben und einen gewissen IQ. Und da kann ich die Bedenken natürlich schon verstehen.
Ja, erzähl auch nochmal von dem Projekt. Ich habe es vergessen, du hast mir davon erzählt, Google Alpha hat irgendwie so einen Haufen Wissenschaftler vom Markt genommen. Da hast du mir mal von erzählt, das fand ich extrem, extrem.
Ach, das ist nochmal diese andere Firma, genau. Das ist auch eine Wissenschaft. Also das ist die Firma Calico. Mhm. Und die haben sehr starkes Interesse an Genen beziehungsweise an Forschungserkenntnissen, was das Altern angeht. Mhm. Und das Altern ist insgesamt interessant, weil es geht da nicht nur einfach um unendlich alt zu werden, sondern es geht auch darum, gesund alt zu werden. Und je mehr wir das Altern verstehen, also welche Mechanismen überhaupt in unserem Körper dazu führen, dass wir altern, verstehen wir auch gewisse Krankheiten besser. Krebs, Alzheimer etc. sind alles mehr altersbedingte Krankheiten, auch Diabetes.
Klar.
Und was Calico halt gemacht hat, ist, die haben weltweit fast alle Bestände von sogenannten Nacktmullen. Das sind unbehaarte Ratten, kann man sich vorstellen, die in der Erde wohnen, hauptsächlich in Afrika vorkommen, die aber bislang, während sie in der Gefangenschaft gehalten wurden, ist auch eine ganz interessante Art und Weise, wie sie gehalten werden müssen. Sie bilden Staaten mit einer Königin, wie man das von Bienen kennt. Die Königin wird dann immer von anderen, erhält Fürsorge und sie ist die Einzige, die Nachkommen gibt. Und man muss dann richtig rühren und die Käfige miteinander vernetzen, dass sie miteinander kommunizieren können und interagieren können. Das ist wirklich ein Staat, den man machen kann. Das schaffen, haben weltweit nicht viele Labore geschafft, überhaupt so ein funktionierendes System aufzubauen. Und Calico hat nach und nach alle bestehenden Populationsbestände, die man zu Forschungszwecken benutzen kann, aufgekauft weltweit. Es gibt auf der Welt nur noch 3 Labore. Eins davon ist hier in Berlin, das unabhängig davon ist. Die Anekdote dazu ist, dass National Geographic vor kurzem mal eine Anfrage anscheinend bei Calico hatte, um dort zu filmen, wie diese Nacktmullen überhaupt gehalten werden. Und abgeblitzt, und die sind dann hier nach Berlin gekommen zu meinem Kollegen Gary Lewin, der sie hier immer hat und dort die Aufnahmen gemacht hat. Und das Interessante bei diesen Nacktmullen ist, bislang, es sind ja auch Säugetiere, gehören ja mit zu Ratten, haben keinen Krebs. Und es ist bislang noch kein Tier, das in der Gefangenschaft gehalten wird, gestorben. Natürlich wurden Tierversuche und Experimente gemacht. Das ist, kann man auch noch mal diskutieren, was die Tierversuche angeht. Aber unter normalen Bedingungen ist noch keins dieser Tiere gestorben. Die haben kaum Alterserscheinungen und entwickeln auch, das vielleicht auch eine starke Korrelation ist, kein Krebs. Krass. Da hat ein Unternehmen natürlich wie Google in Form der wissenschaftlichen Einrichtung, diese haben, die sich Calico nennen, großes Interesse dran, weil das, wenn man das ausschöpfen kann, was da die Mechanismen sind, wie sich die Nacktmulle davor schützt und das später auf den Menschen anwenden könnte, wäre natürlich enorm. Ne? Also wenn wir werden zwar nie unendlich leben, aber wenn wir 110 Jahre alt werden und danach auch bis wir zum letzten Tag das Leben genießen konnten und noch einen schönen Spaziergang machen konnten und mit unseren Urenkelkindern vielleicht sogar noch einen Basketballkorb werfen können, wäre doch wunderbar. Also, und ich glaube, das ist wirklich die Herangehensweise und das ist halt das, was vielleicht so einen so ein bisschen
ich finde
erstaunt, ja, die sind. Übrigens, ja, die Nacktmullentiere, die können auch 18 Minuten ohne Sauerstoff leben.
Was sind denn das für krasse Tiere? Und dann dazu, hattest du auch erzählt, wurden auch noch so viele Wissenschaftler von den Top-Universitäten in den USA dann auch zu Calico. Dann sozusagen
genau, so von, das sind 2 Harvard-Professoren, die auch mal teilweise an Genentech waren, auch eine sehr große Firma, die akademisch forscht vornehmlich, aber da richtig aktiv, wie man das so häufig in den USA kennt, mit Headhunting etc. wegrekrutiert, die da ihre Forschung machen und es derzeit sehr schwierig ist, da Zugang zu haben zu den Daten. Das ist natürlich alles Betriebs...
Was ja eigentlich überhaupt nicht der wissenschaftlichen Idee entspricht.
Ja, aber wenn da die Wirtschaftlichkeit wieder reinkommt und mit Patenten etc., ist es natürlich gleich alles wieder schwierig. Zum Beispiel haben wir auch die Vorgabe, dass immer, wenn wir etwas publizieren, müssen wir es vorher bei unseren Instituten mit der sogenannten Technologieabteilung, da wo immer ein Jurist sitzt, der mit auf Patentrecht spezialisiert ist, muss darüber schauen, ob da eventuell was Patentrechtliches Wertiges drin ist. Weil wenn es einmal publiziert ist, kannst du nicht mehr im Nachgang nochmal versuchen, daraus ein Patent anzumelden. Das muss rechtzeitig geschehen, bevor du das überhaupt zur Publikation einreichst. Und daher, weil dann natürlich auch, wenn da, sagen wir mal, jetzt das Medikament herauskommt oder das Verfahren, wodurch du den Menschen verjüngen, möchte ich nicht sagen, aber gesund altern lassen kannst du dir den Markt dir vorstellen dafür.
Ja.
Ja. Also, und das wird natürlich klar. Das wird geheim gehalten.
Wird es kommen?
Gute Frage. Ich persönlich denke, dass das in gewissen Bereichen eventuell mit Krebs tatsächlich kommen wird, dass wir das immer besser in den Griff kriegen. Hab aber irgendwie die Vermutung oder die Befürchtung, dass andere Sachen dafür kommen werden, weil es ist so, dass wir, glaube ich, nicht dafür gemacht sind, mit der Körperhülle, die wir jetzt haben, 150 Jahre alt zu werden. Da sind ja noch andere Sachen. Ich meine, auch wenn wir es schaffen, dass wir alle Verfahren anwenden, die wir von den Nacktmullen kennen oder von meinen Würmern, wir ja immer noch unseren ganzen Lebensbedingungen ausgesetzt sind. Ne? Wir rauchen, wir trinken, wir sitzen in der Sonne, das hat alles DNA-Schäden zur Folge etc. Kannst du natürlich auch mal gucken, ob du da neue Gene einschleust, die das dann wieder reparieren, aber es wird halt immer ein Kampf der Fronten sozusagen sein und da wird es halt immer ein Limit gesetzt. Ne? Wir werden einfach immer altern, das ist ganz klar. Wie gesagt, das Augenmerk liegt hauptsächlich darauf, ein gesundes Altern zu bewerkstelligen und ich denke, das wird immer besser kommen. Es ist ja auch schon so. Es ist ja auch, glaube ich, im Schnitt so, wenn man sich auf die Weltpopulation...
Ja, ist es so? Ich hatte irgendwas gelesen, dass die Weltbevölkerung im Schnitt sogar wieder, oder die Durchschnittslebenserwartung wieder ein bisschen sinkt. Also, und ich glaube, das hat was mit den Umwelteinflüssen zu tun. Jetzt könnte ich wieder über meinen
Quellen reden. Wahrscheinlich haben wir den Höhepunkt erreicht, genau. Ja. Und jetzt sind wir halt dabei, weil wir so unachtsam sind mit unserer Umwelt, dass das natürlich, und das ist ja diese Wechselwirkung, deswegen wird ja immer eine Grenze gesetzt werden, ne? Wenn die Umweltschäden oder die Umwelteinflüsse immer widriger werden, mehr UV-Strahlung oder stärkere Belastung durch schlechte Luft, mehr Radikale etc. und auch mit der Ernährungswirtschaft, ist da ja sozusagen der Gegendruck, der uns an Grenzen setzt. Und daher würde ich denken, das wird eigentlich immer so sein. Tatsächlich ist es aber auf der anderen Seite so, dass ich doch schon denke, dass wir immer mehr in die Richtung kommen, dass im Schnitt, also natürlich wird es schwierig sein, dass wenn du einen Unfall hattest und querschnittsgelähmt bist, da auch noch von gesundem oder nicht gebrechlichem oder voll funktionsfähigem Altern zu sprechen. Aber im Schnitt geht es doch schon in die Richtung, dass wir eher gesünder altern. Na, auch ein Diabeteskranker hat eine recht lange Lebenserwartung und muss heutzutage auch nicht mehr so viele Einschnitte machen, was die Lebensqualität angeht. Und es geht auch mehr und mehr bei einigen Krankheiten so. Also ich denke schon, dass es im Schnitt so wird. Die Netto-Lebenserwartung, klar, also da wird es wahrscheinlich solche Fluktuationen geben. Ne? Das ist vielleicht auch immer mal so ein Hallo-Wachruf für die Menschen, dass natürlich das mit der Umwelt, wir sind davon abhängig.
Ist es denn dann eigentlich nur denkbar über die über das Verknüpfen von Technik, du merkst, ich komme in das Thema AI, da reden wir so oft drüber. Ist das dann die einzige Möglichkeit, dass wir sozusagen in den Bereich hineingehen?
Ja, meinst du jetzt AI oder meinst du jetzt dein Bewusstsein sozusagen umzupflanzen in eine maschinelle Körperhülle oder?
In beiden Fällen ist das ja so ein bisschen so eine Idee. Ist natürlich Spekulation, aber irgendwie da gibt es ja dann auch viele Gedanken zu, dass wir so eine Art Cyborgs dann werden müssen, um eben genau die körperlichen Defizite auszugleichen irgendwo. Das findet ja auch schon statt eigentlich in Ansätzen, wenn man so will. Also eigentlich ist ja ein Hörgerät schon, ist schon eine Art davon. Also
ja,
da passiert das ja schon. Irgendwo ist das ja irgendwie auch ein Standard.
Also ganz subtil mit der künstlichen Hüfte oder Kniegelenk. Ist ja, aber auch tatsächlich die Hörgeräte, das ist schon, es gibt ja auch die wirklich reingepflanzt werden von Hörgeschädigten oder auch von kleinen Kindern, die auch gehörlos aufgewachsen sind und jetzt plötzlich hören können etc. Also das hat auch teilweise genau, das ist schon enorm. Also aber das sind...
ich will vielleicht auch mal nicht in das Rattenloch hineinkrabbeln. Das ist dann vielleicht auch ein zu weites Feld. Nee, wir waren davor noch ein bisschen beim Thema die Wissenschaft allgemein, so als Betrieb sozusagen. Das interessiert mich auch noch weiterhin. Also ich finde ja, dass Wissenschaft eigentlich per se für mich jedenfalls eigentlich das überzeugendste Glaubensmodell ist, wenn man so will, weil es im Grunde genommen von der Grundidee und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dann die Grundidee hat, dass wir eine Aussage, die wir über die Welt treffen, über eine Beobachtung, die wir machen können, mit anderen Menschen abgleichen, mhm, und die diese Beobachtung hinterfragen, genau, gegebenenfalls, ja, Versuche wiederholen und dann bestätigen, ob es so ist oder nicht. Und das ist eigentlich die Basis. So, jetzt sind wir in einer Welt, in der so viel Meinung und, mhm, und so, dass ich eigentlich finde, dass Wissenschaft für mich eigentlich immer noch das stärkste Glaubensmodell ist, wenn du so willst, auf eine Art, liegt mir jedenfalls am nächsten. Gleichzeitig habe ich so das Gefühl, und darüber haben wir uns auch schon oft unterhalten, dass eben in der Wissenschaftsindustrie, wenn man so will, mhm, also weil Menschen davon leben und irgendwie Status aufbauen und, mhm, gewisse Referenzen haben wollen, und dass ich da jetzt vor kurzem gelesen habe, dass es gibt jemanden in den USA, leider habe ich den Namen jetzt nicht präsent, der angefangen hat, alte Doktorarbeiten und so weiter rauszukramen und mit dem jetzigen Wissensstand, mhm, neu abzugleichen nach, der wissenschaftliche Befund hat Bestand oder nicht, und hat eine unglaubliche Fehlerquelle herausbekommen, mhm, und setzt darauf die Theorie an, dass tatsächlich der wissenschaftliche Betrieb sehr, sehr stark darauf aus ist, möglichst schnell wissenschaftliche Erfolge zu generieren, um Publikationen, mhm, zu generieren, und eigentlich dadurch häufig eher dem Institut Gelder zuzuspielen, um weitere Forschungsmittel zu bekommen, mhm, und so weiter. Kannst du diese Aussage teilen?
Doch, das kann ich teilen. Also das ist auch tatsächlich etwas, was auch manchmal zu Leid führt und zu Frustration in der Wissenschaft, gerade auf der individuellen Ebene. Ich denke, dass trotzdem die Wissenschaft insgesamt vorankommt. So, ja, ist es nicht. Gerade durch die Mechanismen, die du erwähnt hast, ne, diese gegenseitige Kontrolle sozusagen, weil du bist ja meistens in deinem Feld, in dem du arbeitest, nicht der Einzige, der diese Experimente und diese Versuche macht, sondern es gibt dann andere, wenn du das vorher publiziert hast, die das nachkochen, nennen wir das. Und, mhm, wenn sie auf die gleichen Ergebnisse oder die gleichen Wirkungen kommen, dann erweist sich das als Wissen, und es arbeiten dann meistens immer mehr Menschen darauf, weil es ja dann eine Erkenntnis ist, die belegt wurde. Das ist so ein automatischer Mechanismus. Daher gibt es so eine Art Korrektiv in dem System. Kurzfristig ist es aber tatsächlich so, dass sich Karrieren entscheiden, dass Gelder entschieden werden, Institute oder gerade auch individuelle Personen und Forschungsgruppen. Und da ist es mitunter sehr frustrierend, wenn sozusagen eher mal das, was gerade fashionable war, oder wie auch wir Wissenschaftler sagen, das ist gerade sexy, und das publiziert wurde, und das schnell und vielleicht auch mit, was an auch bei uns manchmal eine Redewendung ist, mit 25% Noise da drin. Ne? Ja. Das ist alles Euphemismus. Ja,
total, man redet nicht mit Fehler.
Ne? Man sagt so, ja, there is, in every good paper there is 25% noise in it. Mhm. Ne? Mhm. Wobei every one good paper, dann fragt man sich, ist es ein good paper? Paper wäre die Publikation der Erkenntnis. Mhm. Oder ist es einfach nur ein schnell publiziertes, weil es um ein Rennen ging, weil man der Erste sein wollte. Und wir auch im normalen Journalismus reden wir vom Scooping. Ne? Mhm. Wer hat wen gescoopt? Also konkurrierende Forscher, die auf dem gleichen arbeiten. Der Erste, der das publiziert, kann es in einem hochrangigen Fachzeitschrift publizieren. Der Zweite ist nicht mehr in der hochrangigen, sondern in der zweiten Garde. Dann wurde der Zweite sozusagen gescoopt. Und das ist halt auch ein ständiges Wettrennen, und dann sind in solchen Papern auch eher mal 25% Neues. Es gibt, mhm, aber auch die richtig guten Paper. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass dadurch, dass es noch so einigermaßen ein Korrektiv gibt, insgesamt die Wissenschaft vorankommt. Das siehst du ja auch um dich herum, überall. Also wir sind ja auch bei der Krankheit gewesen, bei CRISPR-Cas9, wie solche Sachen, die funktionieren ja auch. Diese, mhm, ganzen Sachen ist ja keine Fake News. Es ist ja nicht, mhm, so, dass da irgendjemand einer sagt, so, oh, da ist irgend so ein Protein, das kann Gene zerschneiden, und irgendwie war das nur heiße Luft. Das funktioniert ja alles. Das sind ja alles Erkenntnisse, die wirklich durch vorangehende Wissenschaft, dein iPhone mit seinem komplexen Touchscreen, was du wahrscheinlich selber nicht verstehst, wie das überhaupt funktionieren kann, aber auf solchen Systemen, all diese Erkenntnisse, die um dich herum sind, darauf basieren sie ja. Das heißt, das wissenschaftliche System funktioniert in der Gesamtheit, könnte aber natürlich effizienter sein und besser sein. Und ohne dass so viel, auch ich selber bin durch viel Frust gegangen mit diesem Publikationsdruck, wo deine Publikation abgelehnt wird, wo du denkst, so, warum, das ist doch neu, aber du bist immer abhängig von den Gutachtern. Diese Gutachter sind niemand anders als andere Wissenschaftler, die auf dem gleichen Feld arbeiten. Du bist von deren irgendwo Meinung abhängig, weil auch da natürlich der menschliche Faktor eine Rolle spielt. So absolut und objektiv ist halt nicht jeder Mensch. Und es gibt Wissenschaftler, die das objektiv beurteilen können und sagen, ja, dieser Sachverhalt, der hier beschrieben wird, ist neu und ist relevant und sollte so publiziert werden. Und andere sagen, nee, das stimmt alles nicht so oder kann nicht sein oder ich habe andere Erkenntnisse oder ich habe da ein anderes Gefühl dabei, ich glaube, das geht nicht. Und das dürfen die so quasi nicht schreiben, aber in ihrem Gutachten anders zum Ausdruck bringen und dann wird es nicht publiziert. Und das ist halt immer so die Frage, wie objektiv das ist und da gibt es durchaus Frust. Aber insgesamt ist es so, dass in dem System, was wir hier peer-reviewed nennen, Peer, der Begriff ist ja geläufig, was? Nee. P-E-E-R?
Ja, also.
Ja, viele denken, das heißt immer so Vorabgutachten. Nee, Peer ist einfach nur Kollege, ein anderes Wort für dein Kollege. Das heißt, es ist von Kollegen gereviewt worden, aber anonym. Mhm. Ne? Du weißt jetzt nicht, welche Kollegen aus deinem Fach, großen Weltweitbereich, das gereviewt, also begutachtet haben. Mhm. Aber so ist das System, dass das andere Experten das begutachten. Und daher denke ich schon, dass das wissenschaftliche System insgesamt manchmal auch mit Zeit, ne, weil es muss ja, andere müssen es nachkochen und beweisen, schon eine Sache ist, an die man glauben kann. Mhm. Ne, also es ist
Glauben sollte natürlich
unbedingt. Glauben sollte.
Also ist ja klar, ich meine, was anderes haben wir nicht irgendwie, selbst wenn da Fehler drin sind.
Nee.
Was sonst? Irgendwie sonst.
Und du siehst, was halt passiert mit den Impfgegnern, ne? Also die dann
durch
Meinungen fehlgeleitet werden und wobei wir als Wissenschaftler sagen müssen, die Erkenntnisse und die Zahlen liegen eigentlich auf der Hand. Ne? Mhm. Also dass das seine Benefits hat, dass das eine der größten Errungenschaften eigentlich in der gesamten, sagen wir, in der einfacheren Medizinwelt ist für die Menschheit. Dass das so in Frage gestellt wird heutzutage, ist eigentlich eher absurd.
Ne? Ja. Ich habe gehört, dass du jetzt beim Berliner Ensemble, dass du da auf einer Bühnendiskussion zu einer Bühnendiskussion eingeladen bist, nach einem Theaterstück oder irgendwie so. Worum geht es da?
Das ist ein Theaterstück nach dem Roman von Michel Houellebecq. Das nennt sich Der Versuch einer Insel. Der Regisseur ist Borgmann, wie gesagt, am Berliner Ensemble. Und ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber es geht darum, dass der Mensch inzwischen so weit ist, dass er sich selber ständig kopiert und dabei aber auch sein Bewusstsein immer wieder neu überträgt.
Ist das realistisch?
Also die Eigenkopie, durchaus möglich. Ne? Das machen ja meine Würmer jeden Tag.
Ja, ja, stimmt.
Die kopieren sich ja selber.
Ja, ja, ja.
Das ist ja nicht das Interessante. Aber die Frage ist ja natürlich, und es ist ja auch diese häufige Frage, die gestellt wurde, hätte man jetzt Hitler kloniert, wäre es wieder ein Hitler. Ne? Also hätte dieser Mensch wieder genau das gleiche Bewusstsein.
Ja,
genau die gleiche Frage, stellt sich dann halt auch.
Stimmt,
wenn du dich selber kopierst, hat dann dieses Lebewesen, ist es dann genau so? Und das muss er nochmal durch ein ganzes Leben durch, um seine Erfahrung zu machen. Und ich glaube auch die ganzen synaptischen Verknüpfungen, die sich im Gehirn aufbauen, beruhen letztendlich auch auf unseren Erfahrungen, wie wir durchs Leben gehen. Ne? Und daher in der Hinsicht müsste man wahrscheinlich tatsächlich dann anfangen mit irgendwelchen künstlichen Intelligenzverfahren, irgendein Bewusstsein. Ich glaube, die Idee ist, dass du unser biologisches Bewusstsein zuerst in Form künstlicher Intelligenz in deinen Computer transferierst, dann wird dein Körper neu kloniert und dann wird es wieder zurück abgeloadet sozusagen.
Ja,
okay. Dass du dann wirklich du wieder selbst bist.
Ja, wozu dann überhaupt den Körper, könnte man noch fragen. Aber in dem Kontext, um mal in die Realität zurückzukommen, also sehr spannend und irgendwie du wirst da bestimmt auch diversen Fragen ausgesetzt, aber von was mich in dem Kontext gleich interessiert ist, wenn Erfahrung, das große Thema sind, also wie wir Menschen aufwachsen. Ich habe gehört, dass die tatsächlich zum Teil auch in genetischen Code übergehen können. Ist das richtig? Also hast du davon, ich habe da irgendwas gelesen, dass selbst,
ja,
also manche reden ja auch immer von meinem Leben davor und so, das wäre jetzt nicht meine, aber kann es sein, dass gewisse Erfahrungen doch übergeben werden?
Das ist eine neu aufkommende Richtung, wir nennen das die Lamarck-Theorie. Und zwar, wenn dir das vielleicht noch aus deiner Schulzeit bewusst ist, über die Evolutionstheorie natürlich.
Ich war nicht gut in Biologie.
Aber mit Darwin, ne, mhm. wie sich das alles durch Selektion langsam alles halt herausgebildet hat, Überleben nur der Fittesten, der Organismen, mhm. die für eine gewisse Lebensbedingung am besten angepasst sind, etc. Und Lamarck hat ja mehr jetzt diese Idee, dass die Giraffen zum Beispiel einen langen Hals haben, weil sie ständig immer strecken mussten, um oben an die Blätter ranzukommen. Mhm. Und diese Streckungserfahrung wurde immer wieder an die Nachkommen weitergegeben und deswegen wurde der Hals halt immer auch länger. Das ist etwas zu so subtil, es gibt aber tatsächlich Hinweise, auch von dem Organismus, den ich benutze in meiner Forschung, dass wenn die Mutter, das Muttertier, eine widrige Erfahrung macht. Die wandern ja bei uns entweder im Erdboden, in der Natur, aber bei uns im Labor wandern sie auf Petrischalen über Bakterienlachen und fressen die. Und wenn sie giftige Bakterien gegessen haben, hat man festgestellt, dass deren Nachkommen sehr viel schneller wissen, wenn sie in die Nähe dieser Bakterien kommen, dass das giftige Bakterien sind und erst gar nicht oder nur ganz kleines bisschen und bedingt diese Bakterien essen, aber schnell wieder weggehen. Das heißt, irgendeine Information wurde von dem Muttertier zur Nachkommenschaft transferiert. Und man hat jetzt mehr und mehr auch herausgefunden, was das für Moleküle sind. Es handelt sich hier wirklich auch um Nukleinsäure, also wie die DNA eine Nukleinsäure ist, aber hier um diese andere Form der Nukleinsäure hatten wir uns ja heute auch schon drüber enthalten, um RNA. Mhm. Und die werden nicht stabil übertragen. Das sind tatsächlich wirklich nur kurzfristige Erfahrungswerte, Aversion in diesem Fall. Geht auch in die andere Richtung, auch mit positiven Erfahrungen. Und das ist derzeit das Hauptmodell, wo das eher gezeigt wurde, dass es wirklich auch Erfahrungen gibt, die übertragen wurden. Es gibt natürlich auch bei Menschen solche Sachen wie, kannte man ja auch aus der Hungersleiden der niederländischen Bevölkerung während der Weltkriegszeit, the Dutch Famine. Mhm. Grace Kelly ist ja ein Kind, das ja auch darunter gelitten hat, weil die Mutter, als sie schwanger war, ja auch darunter gelitten hatte an Nahrungsknappheit. Mhm. Und dass sich da auch gewisse Erfahrungen, aber hier handelt es sich hauptsächlich um die biochemischen Einfluss, den Impact der Nahrungsknappheit. Und viele dieser Kinder, die später dann auf die Welt gekommen sind, erst im Erwachsenenalter, haben neurologische Störungen gehabt, ne? Und auch häufig psychische Störungen. Und da scheint es halt so eine gewisse Übertragung zu geben, aber da ist es eher sehr naheliegend. Das Kind war schon im Bauch der Mutter. Das wird häufig gerne als das Beispiel genommen bei den Menschen. Ansonsten sind die naheliegsten gerade von den Modellungen, das musst du nicht benutzen mit dem Beispiel, was ich eben gerade erwähnt habe. Ja. Aber man muss wirklich das differenzieren. Es ist keine sogenannte stabile Vererbung. Mhm. Es ist nicht die, wie wir sie sonst kennen, ne? Also die stabil verbleibt. Das heißt, daher würde ich jetzt nicht denken, dass...
Aber dann klingt das ja eher nach einer Generation oder so.
Ja, genau, so ist es auch schon.
Ach was? Ja, aber kann sich das dann, wenn dann die Erfahrung immer wieder... Aber es gibt ja dann doch... Also wie findet dann in der Evolution statt, dass so hochkomplexe Phänomene wie zum Beispiel... Ich hatte zum Beispiel gehört, dass Jungküken zum Beispiel sofort bei einem Bussard, der drüber hinweg wie sofort die Flucht ergreifen, bei einem Kranich nicht, aber ohne dass sie das vorher jemals irgendwie gelernt haben oder irgendwas. Also hatte ich neulich mal so eine Info.
Aber das sind doch diese archetypischen Angstsachen, die wir in uns haben, auch wenn viele Menschen, die vielleicht noch nie vorher eine Spinne gesehen haben, wenn sie eine größere Spinne sehen, dass sie erstmal Angst haben, obwohl es so ein kleines Lebewesen ist. Ne? Da gibt es tatsächlich schon eine gewisse Kodierung sozusagen, aber da kann man sich dann halt fragen, woher das kommt. Ne? Es kann sein, halt einfach die Menschen, die sehr sensibel darauf reagiert haben, einen Überlebensvorteil hatten, weil sie vorsichtiger waren, weil sie sich an eventuell dieses giftige Tier nicht rangewagt haben und sie natürlich dann eher, auch weil sie sich ja fortpflanzen, dazu beigetragen haben, dass sich in dieser Endpopulation des Menschen, wie wir sie jetzt, will ich sie nicht sagen, aber der jetzige Zustand, es sich häufiger gehäuft hat. Da muss man wirklich unterscheiden. Ich glaube, es sind immer noch die darwinschen Prinzipien, die da anzuwenden sind, als dass sich wirklich aktiv eine Erfahrung von einer Generation zur anderen übertragen und dann manifestiert hat. Das ist eigentlich eher unmöglich. Mhm. Ich meine, du kennst selber die Videos mit der Gurke und den Katzen, oder?
Nee.
Doch, das haben wir uns doch angeschaut.
Was war das? Hab ich vergessen.
Wenn du eine Gurke hinter einer
Okay, kann ich an dieser Stelle sofort empfehlen, Gurke und Katze auf YouTube eingeben. Erklär's mal ganz kurz.
Naja, ich meine, die Katze hat normalerweise, glaube ich, vor so einer Gurke keine Angst. Aber du musst irgendwie etwas, was soll eine Erfahrung noch sein, wenn du einer essenden Katze, ohne dass sie es merkt, einfach hinter ihr direkt eine Gurke platzierst und sie dann irgendwann diese Gurke bemerkt, werdet ihr eine unglaubliche Reaktion.
Panik,
weil den meisten nicht von allen, aber ja, ne? Sie denken eventuell, das ist eine Schlange und das heißt, ja. Das muss sich auch archetypisch irgendwie in denen manifestiert haben, in der Hinsicht, dass sie dafür selektioniert wurden, dass eher die Katzen überlebt haben, ja. Die da so eine panische Reaktion zeigen, ja. Weil es ist besser, ja. Dass du dann da wirklich schnell, so siehst ja, einige Katzen sind ohne Ansatz hochgesprungen.
Das ist weg.
Da hätte die Schlange, glaube ich, keine Chance mehr gehabt. Aber das sind halt wirklich Sachen, die. Und das ist ja auch so, du musst dir vorstellen, von diesen Katzen, die Mutter hat ja diese Erfahrung nicht gemacht. Mhm. Das ist ja sozusagen hardwired in unserem Genom drin, diese Information. Das ist einfach eine Sensibilisierung für eine gewisse Angstreaktion und danach wurden wir selektiert. Mhm. Ja, ich glaube auch, also auch gewisse andere Sachen, dass wir Höhenangst haben und so weiter, ist ja automatisch in uns drin und nicht irgendwie, weil unsere Eltern das erfahren haben und an uns weitergegeben haben.
Hm. Ja, dann hast kommt du schon von etwas ein paar Generationen davor.
Ja. Ich kann mir vorstellen, halt, dass es dann mal in der Geschichte unsere Evolutionsspezies gehabt oder Abweichungen, die einfach so und die Schlucht runtergeguckt haben und dachten, oh ja, guck mal, da unten liegt was, das hole ich mir jetzt und flups. Die einen kürzeren Weg benutzt haben. Jetzt ganz natürlich banal, als die eher nicht so nah an den Rand gegangen sind, vielleicht.
Ja,
oder?
Klar.
Ja, ja.
Ich habe ja so ein bisschen immer in unserem Podcast immer die Hoffnung, dass wir auch so ein paar, ja, keine Ahnung, auch ein paar Antworten, die einem so im Leben allgemein immer, die uns alle irgendwie beschäftigen. Also klar, ich frage mich auch, wo geht es hin? Warum lebt man, wie man lebt? Was ist irgendwie lebenswert? Was macht ein lebenswertes Leben aus? Ich frage mich, wo ist dein Gefühl, geht es so mit der Menschheit so in der nächsten Zeit hin?
Ui.
Also ich meine auf biologischer Ebene.
Auf biologischer Ebene? Ja. Ich dachte gerade, jetzt
fragst du mich. Auf biologischer Ebene. Der Rest geht zu weit.
Auf biologischer Ebene, was lebenswert ist, auch das ist eine...
das nicht mal, was lebenswert ist. Also, vielleicht frage ich die Frage nochmal anders. Also, im Sinne von, was glaubst du, sind die nächsten großen Veränderungen, die sich mit uns, mit unserem Leben auf der biologischen Ebene, die stattfinden werden? Was wird als nächstes kommen?
Ja, das ist ganz interessant. Ich glaube, wir sind tatsächlich mit den Möglichkeiten, die wir mehr und mehr in die Hände kriegen, auf der gentechnologischen Ebene, kommen wir inzwischen dahin, wo sich der Mensch entscheiden muss, also auf gesellschaftlich-politischer Ebene, was will ich machen und was nicht. Weil wenn es wirklich dazu kommt, dass wir sowas wie die Genschere CRISPR-Cas ohne jegliche Hemmschwelle anwenden können, dann kommt es halt auch dazu, dass es gewisse Genotypen, will ich mal jetzt einfach bezeichnen, also gewisse menschliche Züge eventuell einfach ausgeschaltet werden. Das ist jetzt schwer zu sagen, welche. Aber es wird ja jetzt schon diskutiert, dass gewisse Behinderungen oder gewisse Krankheiten natürlich immer eine Bürde sind für die Gesellschaft, für die Krankenversicherung. Das wird ja aus rein wirtschaftlichen Gründen sozusagen gesagt. Es gibt aber auch andere Krankheiten, die einen Vorteil haben. Wenn man zum Beispiel im Malaria-Gebiet liegt, ist es gut, eine Sichelzellanämie zu haben, weil dann bist du nicht so stark betroffen von Malaria. Also der Mensch hat es immer gut getan, diversen Genpool aufrechtzuerhalten. Wer weiß, was kommt. Denn der Coronavirus, es kann ja auch sein, dass zum Beispiel alle die Menschen, die eigentlich eher ein benachteiligtes Genom haben, aber irgendwie auf den Coronavirus vielleicht gar nicht so reagieren. Und das sind die, die dann übrig bleiben. Das ist mal jetzt so extrem spekulativ. Ne? Also war es für uns eigentlich immer gut, das so breit zu halten. Deswegen denke ich, dass es eventuell dazu kommen kann, dass der Mensch tatsächlich so ein bisschen hier wie in dem Holbeck-Roman doch vielleicht anfängt an zu designen. Ich denke, das wird sich in den nächsten Dekaden herausstellen, in welche Richtung, ne, und ob. Also ob, bin ich mir ziemlich sicher, ja, weil das Gewicht der Krankheitsbekämpfung wird dann doch immer wieder da denke ich, gewinnen. Ne? Mhm. Es gibt doch schon Krankheiten, wo man sagen kann und wo ich dann auch dafür bin, die brauchen wir nicht, mhm. die kann man ausschalten. Aber wenn wir dann einmal diesen Weg gegangen sind, dann ist halt eine Hemmschwelle überschritten und dann fragt sich dann halt auch...
Da kommt immer die philosophische Frage oder die ethische Frage rein.
Ja, genau. Also falsch. Mhm. Genau, brauchen wir dann auch Erwachsene, die unter 1,60 sind? Ne? Also dumme Frage, aber... kann sein, dass plötzlich jemand auf die Idee kommt, sowas Absurdes zu fragen. Und ja, und ich längerfristig gesehen von so einschneidenden Änderungen, ich weiß nicht, ob das ist, worauf du hinaus wolltest, denke ich, ist tatsächlich auch da ist. Also mit diesen Entwicklungen kommen wir wirklich langsam in diese Richtung. Also was die Krankheitsbekämpfung angeht, haben wir auch schon besprochen mit dem gesünderen Altern, dass es schon besser wird, aber auch da müssen wir halt sehen. Ne? Das hängt auch wieder von unseren Umweltbedingungen ab, ob wir überhaupt so lange noch da sind, solche Manipulationen oder Änderungen vorzunehmen, wenn wir alle plötzlich nur noch auf schwimmenden Häusern leben müssen, weil durch die Klimaerwärmung alles überschwemmt ist, kann es sein, dass plötzlich andere Sachen wichtiger werden. Also das muss man halt auch gucken. Oder alle nur noch in den Bergen leben. Schlimmer, dann haben nur noch die einen Vorteil, die eventuell mit dem etwas dünneren Sauerstoff da oben besser klarkommen. Kommen wir wieder dazu.
Ja, also ich meine, letzten Endes, die Biologie ist ja eigentlich auf eine Art auch ein sehr, also irgendwo auch ein begrenztes Feld, sagen wir mal, oder was heißt begrenzt, auf jeden Fall auf diesem Planeten begrenztes Feld. Ne? Also irgendwo, wir leben sehr in einem komplexen System, in dem wir von Sauerstoff, von Umweltbedingungen abhängen, die so, wie sie gerade bestehen, Bestand haben müssen überhaupt, um uns weiter zu erhalten.
Ah, jetzt kommst du langsam in die Richtung der Marsianer, glaube ich.
Nein, ich will nicht zu den Marsianern. Aber auf jeden Fall ist das natürlich auch noch ein Riesenfaktor, der dann jetzt irgendwie mit reinspielt, klar.
Gut. Aber bei den Marsianern gibt es übrigens nochmal, und das ist ja, ich finde, das ist ja ein grandioser Film, der letzte, der zurückgelassen wird.
Mit Matt Damon?
Ja, ja.
Ist witzig, der war neulich auch gerade irgendwie der Martian irgendwie voll das Thema. Inwiefern, erzähl, warum?
Ja, ich fand ihn selber gut, weil er ist ja letztendlich der Biologe. Ja, ne? Und ja, dann kommt sich ja auch. nicht nur deswegen. Aber ich glaube, ich kann mich nicht mal an den genauen Wortlaut erinnern, aber er ist recht nüchtern geblieben und meinte: I guess I have to fuck the science out of this year oder science the shit out of this year. Also einfach mit Wissenschaft irgendwie das Überleben hier hinkriegen. Das ist so, so straight. Die Wissenschaft, die mich hier am Leben hält, ne? Wie er ganz nüchtern alles ausrechnet, seine Sachen da bastelt, aufgrund seiner Erkenntnis, fand ich fantastisch. Ne? Und das ist halt auch auf so eine filmische, ganz, ganz einfache, ohne, er geht ja kaum auf Details ein, wie er da was macht, aber das ist aufgrund seiner wissenschaftlichen Befähigung, aufgrund seines Wissens, ist es möglich, dass er in so einer widrigen Umgebung so weit gekommen ist. Es ist ziemlich gut gemacht, finde ich.
Ja, ich fand es auch ganz gut, ja, jetzt wo du es sagst. Ist schon etwas länger her, ist ja auch schon ein alter Film.
Ja, ein paar Jahre, ne? Aber naja, ich dachte, du willst jetzt auch so ein bisschen darauf hinaus, was mit den Menschen ansteht. Vielleicht natürlich auch das Umsiedeln weg von einem Planeten, den wir sozusagen Wall-E-mäßig, der Animationsfilm Wall-E, verdreckt hinterlassen und danach gucken, ob wir dann irgendwie ein neues Zuhause finden. Obwohl das ist ja jetzt
Ich finde das ja immer Quatsch. Also deswegen, da bin ich ja nun mal mit diesem Cradle-to-Cradle-Thema, sind wir da behaftet und der ganze Ansatz und die ganze Motivation würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn nicht der Gedanke dahinter stünde, dass wir genau diesen Planeten genau in den Zustand wieder bringen können, in dem er auch wirklich viele, viele Milliarden Menschen tragen kann. Also das muss meines Erachtens der Weg sein. Also was wollen wir alle auf dem Mars? Aber vielleicht habe ich dann einfach nur eine letzte Frage. Was passiert, wenn eine Zelle tot ist oder viele Zellen tot sind? Was kommt danach mit uns Menschen? Was denkst du? Einfach schwarz, Ende, Gelände?
Du meinst, wenn wir...
ist da noch was nach dem Tod, Herr Wissenschaftler?
Ach, da haben wir doch schon so häufig darüber philosophiert. Das ist ja wirklich auch so mit unserem Bewusstsein, mit unserer, das, was wir als Seele gerne auffassen. Ich habe die Hoffnung, da ist was. Mhm. Ne? Ich würde nicht so weit gehen wie Albert Einstein, der dann irgendwann auch meinte, Gott würfelt nicht und ja auch dann
am Ende
auch sehr religiös wurde. Aber irgendwie bewahre ich mir doch so eine gewisse kleine Hoffnung vielleicht, dass man dann doch irgendwie so in Form einer, mag jetzt sehr banal klingen, Energie mit in das System wieder einhergeht. Mhm. Mag auch vielleicht schon wieder fast
ein schönes buddhistische
eingehen. Weil letztendlich sind wir ja auch Energie. Ne? Also wir bestehen ja, denkt an Materie, kann man auch immer in Energie umwandeln. Ich frage sich nur, inwiefern diese Energie Bewusstsein hat. Aber ich denke auch, dass trotzdem du kannst es auch komplett dematerialisieren. Alles, was in unserem Gehirn vorgeht, diese chemischen, synaptischen Verbindungen, da sind ja auch elektrische Synapten, also Elektrizität hat ja auch elektromagnetische Wellen um sich herum. Das geht ja auch in die Atmosphäre hinaus, auch wenn es natürlich jetzt nicht vielleicht von Deutschland nach Amerika rüber, aber irgendwie sind da Energien etc. Vielleicht diese Energie, die wird irgendwann eingespeist. Ich befürchte, ohne irgendein Bewusstsein. Aber irgendwie, wenn das Körperliche weg ist, vielleicht bleibt von einem noch irgendwas zurück, was dann noch auf gut Deutschen im Äther sozusagen noch herumschwingt. Trotzdem, sagen wir mal so, an mehr pessimistischen Tagen denke ich einfach, es wird schwarz und das war's.
Ja, damit können wir auch aussteigen. Wobei ich es schön finde, dass das genau, ich sehe das ja auch so, die Wissenschaft ist natürlich wirklich diese immer sehr stark immer in der Rationalität irgendwie und der beste Weg, tatsächlich die Dinge zu erfassen, meines Erachtens auch. Und irgendwo die gar nicht, das gar nicht zulassen von Graubereichen oder von dass das Unwissen natürlich auch das Feld ist, in dem wir eben auch ganz viel noch hineininterpretieren können. Finde ich eigentlich, macht erst Menschsein irgendwie ein bisschen aus. Ne? Ja, Barisch, ich würde sagen, das war eine gute knappe Stunde.
Ja, schöne Stunde.
Echt. Ja, fast schon. Ja. Bin ich dir sehr dankbar, fand ich gut.
Du, hat doch Spaß gemacht, war doch.
Cool.
Super.
Das war Riel Moving Voices mit Barisch Tursun. Ja, inzwischen Podcast Nummer 5, so langsam wird das wirklich eine Serie und eine Angewohnheit, eine gute, hoffe ich. Es wird uns natürlich freuen, wenn wir auch langsam mal ein bisschen Feedback bekommen, hier oder da. Wir sind im Aufbau, wir sind ganz entspannt, es ist nicht unser primärer Bereich, in dem wir arbeiten und doch eine Sache, die uns irgendwie am Herzen liegt. Insofern empfehlt uns bitte gerne weiter, abonniert die Kanäle, sagt Bescheid, wenn ihr findet, dass es etwas besser sein könnte, müsste, sollte. Würde uns freuen und ich hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Dankeschön.